Ja, ich freue mich auch sehr, bei euch sein zu dürfen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier stehen darf und euch mit hineinnehmen darf ins Wort Gottes. Es ist eine große Ehre und eine große Freude für mich. Und wir haben heute dieses Thema ausgewählt, auch so gemeinsam. Was bedeutet es, ein Kind Gottes zu sein? Wir haben schon gesungen, wie wunderbar das ist, dass wir diesen Vater im Himmel haben, der uns so liebt. Und ich wollte heute Morgen ein paar Gedanken mit uns teilen. Was heißt das konkret? Und bevor wir uns Gedanken dazu machen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, würde ich gerne noch einen Schritt zurückgehen und fragen, wie werde ich überhaupt ein Kind Gottes? Und dazu lade ich uns und euch ein, dass wir in den Epheserbrief schauen, wo Paulus an die Epheser schreibt, in Epheser 2, die Verse 16 bis 19. Ich lese immer gerne aus der Hoffnung für alle. Bei uns in der Gemeinde hat es viele Menschen, die noch am Anfang des Glaubens stehen und auch Menschen, die noch am Deutschlernen sind. Darum benutze ich eigentlich immer die Hoffnung für alle, damit es möglichst gut verständlich ist. Epheser 2, Vers 16. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht. Euch, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja, sogar zu seiner Familie. Wir haben vom Damber schon ein bisschen gehört, wie das so im Alten Testament ausgesehen hat. Die Menschen im Alten Testament wussten, dass sie nicht alles richtig machen, dass sie schuldig werden vor Gott, dass sie sündig werden vor Gott. Und sie hatten eine Möglichkeit bekommen, um sich vor Gott wieder gerecht darzustellen, um ihre Schuld vergeben zu bekommen. Sie mussten Blut vergießen. Und Gott ist auch im Alten Testament ein gnädiger Gott. So hat er den Menschen erlaubt, das Blut von Tieren zu vergießen. Das heißt, im Alten Testament gab es Vergebung nur durch Blutvergießen von einem Opfertier. Und mit Jesus wissen wir, dass wir in den neuen Bund, ins Neue Testament eingetreten sind. Und mit ihm ist dieses ganze Bild von Gott anders geworden. Im Alten Testament hat vor allem die Angst, etwas falsch zu machen, regiert. Die Angst, schuldig zu werden vor Gott. Angst und das Gesetz einhalten hat das Leben und Denken der Menschen geprägt. Mit Jesus ist unsere Schuld ein für alle Mal am Kreuz bezahlt worden. Jesus wurde das vollendete Opferlamm, wie uns das Damber schon ein bisschen angedeutet hat, das deine und meine Schuld trägt. Und mit ihm wissen wir, dass wir Vergebung haben dürfen bei Jesus und beim Vater im Himmel. Und darum ist dieser Text, den wir gelesen haben, uns vielleicht vertraut, aber für die Menschen der damaligen Zeit war es ein etwas Unvorstellbares. Ich lese euch nochmal den ersten Vers, Vers 16. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. Diesen Frieden kannten die Menschen des Alten Testaments nicht. Aber du und ich, uns wird das angeboten, in Jesus dürfen wir versöhnt sein mit Gott und dürfen Frieden haben, egal wie viel Dreck am Stecken wir hatten oder haben. Wir haben immer die Möglichkeit, zu Jesus zu gehen und sagen, Herr, vergib mir, ich nehme dein Opfer für mich in Anspruch Und ich glaube, dass das genug ist, dass ich versöhnt sein kann für Gott. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, ob du das schon mal gehört hast. Darum ist mir ganz wichtig, das heute hier so zu sagen, damit du weißt, wenn dir klar ist, du bist in diesem Defizit, du hast Schuld, dass Jesus immer da ist, um dir zu vergeben und um Versöhnung mit Gott zu geben. Und Frieden in dein Herz, dass dieser Kampf aufhört. Bin ich jetzt gut genug? Bin ich jetzt gerettet? Wir sind alle aus uns nicht gut genug, aber das Blut von Jesus macht uns gut genug vor Gott. Amen. Amen. Diese gute Botschaft wollte ich unbedingt am Anfang vor diese Frage, wie lebe ich als Kind Gottes, stellen. Die zweite Mindblowing, diese Aussage, die es niemals gab im Alten Testament in der Form, dass es für alle Menschen galt, ist, dass wir Gott Vater nennen dürfen. Haben wir im Vers 18 gelesen. Vereint in einem Geist dürfen wir zu Gott, dem Vater, kommen. Gott im Alten Testament war so heilig, dass man nicht traute, den Gottesnamen auszusprechen. Yahweh. Auch heute im Judentum wird der Gottesname nicht ausgesprochen, so heilig ist er. Aber durch Jesus dürfen wir zu diesem heiligen Gott Papa sagen. Kommt noch, Vater steht hier schon mal. Wir dürfen Kinder vom Vater im Himmel werden. Eine ganz neue Identität, eine ganz neue Situation. Das war mein Einstieg in die Frage, wie lebe ich denn jetzt als Kind Gottes? Und dazu gehen wir in den Römerbrief, in Römer 8, beginnen mit dem Vers 10. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Das war der Vers 11 und wir lesen weiter Vers 12. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wer ihr folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Jetzt kommt der schöne Vers, den der Werner schon vorgelesen hat. Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Was heißt das jetzt in unserem Alltag drin? Wenn du und ich unser Herz dem Herrn Jesus geben und sagen, ja, Herr Jesus, ich will dein Opfer für mein Leben annehmen, steht im Römer 10, dass, wenn wir das bekennen, der Herr Jesus ist für meine Sünden gestorben, ich nehme das an für mich. Und du in deinem Herzen glaubst, dass er Gott ihn von den Toten auferweckt hat, bist du gerettet. Das heißt, das ist der Schritt. Wie komme ich denn dazu, ein Kind Gottes zu werden? Ich glaube, dass der Herr Jesus für meine Sünden gestorben ist. Für das, was ich gemacht habe, gesagt habe, nicht gemacht habe, nicht gesagt habe, wo ich vielleicht ungehorsam war. Für diese Dinge ist der Herr Jesus gestorben. Wenn ich das glaube in meinem Herzen, dass er gestorben und auferstanden ist und das bekenne vor Gott und den Menschen, gehörst du zu Jesus. Es ist eine Herzenssache. Es ist nicht mehr wie im Alten Testament ein Ritual, dass du irgendwie ein Opfer bringen musst. Jesus ist schon das Opfer. Du musst das annehmen für dich ganz persönlich. Ja, meine Sünden. Ja, ich mache nicht immer alles richtig. Ja, ich bin manchmal sauer mit meinen Kindern, mit meinem Mann. Ja, ich übertrete auch heute noch die Gebote und mache Dinge nicht immer richtig. Plötzlich ertappe ich mich daran, ups, ich habe gelogen. Plötzlich ertappe ich mich daran, ups, ich habe jemanden nicht geliebt, so wie Gott mir das sagt, ich soll meinen Feind lieben. Ich habe meinen Feind vielleicht schlecht gemacht, gerade bei meinem Nachbarn oder so. Ich ertappe mich, du ertappst dich an Dingen, die wir nicht so machen, wie es Gott gefällt. Dafür ist Jesus gestorben. Wie können wir jetzt leben als Kind Gottes? Wenn du dein Herz Jesus gibst, und ich hätte das gerne aufgemalt, dann wird es visuell, aber ich versuche es euch zu erklären. Wenn du dein Herz Jesus gibst, wird dein innerster Teil, es ist wie wenn du dir einen innersten Ring vorstellst, wird heilig, weil du in deinem Geist neu geboren wirst. Gott ist heilig und er kann nur an einem Ort leben, wo es heilig ist. Und das heißt, wenn du Jesus sagst, vergib mir meine Sünden, dann kommt der Heilige Geist und mit ihm, sagt Jesus, wohnt er und der Vater, auch die drei Einigkeit Gottes, wohnt in deinem Geist. Das Innerste von dir, die innerste, tiefste, der Kern deines Seins ist dein Geist. Da hinein kommt der Heilige Geist, wenn du dein Herz Jesus gibst. Darum herum, das kann man sich so vorstellen, dann kommt der nächste Kreis, darum herum ist deine Seele. In diesem Text, und darum finde ich diesen Text so gut, ist einer der Texte, wo das dargestellt wird, das biblische Menschenbild. Zu innerst ist der Geist. Wenn Christus in euch lebt, dann ist euer Körper wegen der Sünde noch dem Tod ausgeliefert. Doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Und im Vers 11 steht, sein Geist wohnt ja jetzt in euch. Zuinnerst ist der Geist Gottes gekommen und innen drin bist du heilig. Darum nennt uns die Bibel auch die Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen. Darum herum ist deine Seele. Was ist deine Seele? Hier steht die menschliche Natur, je nach Übersetzung. Die Seele ist dein Willen, dein Verstand und dein Denken, dein Fühlen und dein Wollen. Die drei Dinge. Verstand, Willen und Gefühle machen die Seele aus. Die werden nicht automatisch neu. Wenn ich zum Beispiel gewohnt war früher, ich bin als Pastorentochter aufgewachsen, aber ich bin ohne Gemeinde groß geworden. Das heißt, ich hatte Freunde, Freundinnen, aber es waren alles weltliche Freunde und Freundinnen. Das heißt, ich bin am Sonntag in die Kirche gegangen, habe meinem Papa zugehört, habe auch Hunger bekommen nach Gottes Wort, habe aber nicht sehr viel verstanden und bin, wenn ich frei hatte mit meinen Freundinnen, wenn man bei uns im Berner Oberland gesagt hat, in den Ausgang gegangen. Also wir sind feiern gegangen, würde man vielleicht in Deutschland sagen. Wie ihr dazu sagt, weiß ich nicht. Ich bin in die Disco gegangen mit meinen Freunden und habe weltliche Einflüsse gehabt. Das heißt, innen drin hätte ich gerne an Jesus geglaubt, wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, wie das geht. Und darum herum, meine Seele, mein Leben war ziemlich weltlich, würde ich jetzt mal sagen. Und die äußerste Schicht von uns ist der Körper. Kann man sich das vorstellen? Ich hätte das gern gemalt, aber es ist wie die innerste Schicht, Geist, darum herum, Willen, Fühlen, Denken und darum herum Körper. Und innen drin kommt Jesus. Aber das, was du gelebt hast bis zu dem Moment, wo du Jesus in deinen Geist hineinlässt, in dein Herz hineinlässt, braucht Veränderung. Ich zum Beispiel musste aufhören zu rauchen, weil das war etwas, was ich mir angewohnt hatte in dieser Zeit. Und dann kam Jesus und ich habe gemerkt, ups, passt nicht mehr. Ich habe in der Zeit in der Wohnung meiner Eltern gewohnt, die waren Pastoren. Und in der Pastorenwohnung rauchen geht gar nicht. Und dann hatte ich mit meinem Papa gesprochen, habe gesagt, es ist aber kalt draußen, ich muss drei Treppen runter, was mache ich? Ich sagte, okay, zum Fenster raus ist der Kompromiss. Dann durfte ich zum Fenster raus rauchen, aber ich habe angefangen zu merken, das stimmt was nicht. Wenn du dein Herz, dein Leben Jesus gibst, beginnt von innen der Heilige Geist, dir Dinge zu zeigen, die nicht stimmen. Er beginnt von innen heraus in deine Seele hineinzusprechen. Barbie, Zigaretten ist nicht mehr gut für dich. Du machst deinen Körper kaputt, du bist kein gutes Vorbild und es ist auch eine geistliche Gebundenheit. Weil ich habe nämlich dann versucht aufzuhören zu rauchen. Ich habe gesagt, die paar Zigaretten am Tag, no problem, kriege ich sowieso weg. Habe ich versucht aufzuhören, ging gar nicht. Dann habe ich die weggeschmissen. In der Nacht bin ich in den Abfalleimer, Mistkübel, zum Mistkübel gegangen und habe die rausgefischt. Ich konnte nicht aufhören, obwohl ich kein starker Raucher war. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht nur schön mal nach dem Essen, sondern da ist eine geistliche Dimension dahinten. Und von innen hat der Heilige Geist mir angefangen zu zeigen, Jesus möchte dich frei machen davon. Ich konnte aber nicht. Von außen habe ich Gottes Wort gelesen, hat das Wort Gottes von außen in meine Seele hineingesprochen, der Heilige Geist von innen in meine Seele hineingesprochen und in meinen Körper. Und ich kam ganz schön in die Bredouille, wie man dem sagt. Gab einen Kampf. Wenn du dein Herz Jesus gibst, kommt der Heilige Geist in deinen Geist und beginnt dir Dinge zu zeigen, die in deiner Seele und in deinem Körper noch nicht so sind, wie sie Gott gefallen. Und er beginnt zu arbeiten. Und wenn du zum Gottesdienst gehst, so wie heute, wenn du Gottes Wort singst, so wie heute, so mächtig, wenn du Gottes Wort liest, beginnt der Heilige Geist von verschiedenen Seiten dir zu zeigen, da sind Sachen, die sollten sich ändern. Wenn du in der Fülle leben willst, die Gott für dich hat, der will nicht, dass das Nikotin irgendwann deine Lunge angreift und kaputt macht. Er will nicht, dass du für deine Kinder und deine Freunde ein schlechtes Vorbild bist. Er möchte das ändern. Und da kommt das Licht des Heiligen Geistes in die Dunkelheit hinein. Unser Text sagt, dass wenn wir unser Leben Jesus geben, dass der Heilige Geist kommt, in uns wohnt. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Wir müssen nicht länger das tun, was unser Fleisch will. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich kann nicht allein, hilf mir. Ich muss das im Moment noch tun, aber ich will nicht mehr das tun, was mein Fleisch von mir will. Hilf mir! Und dann hat mir der Herr geholfen, indem ich eine Grippe bekam. Ich wurde krank und jede Zigarette hat mir Halsschmerzen gemacht. Und ich habe einfach, also ich konnte nicht mehr, es hat mir einfach so wehgetan. Nach 3 Wochen wollte ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, Herr, danke, das war ungewöhnlich, aber du hast mich frei gemacht. Und ich will dir Mut machen, es gibt nichts, wo der Herr dich für verdammt. Wir verdammen uns oder wir werden verdammt von Menschen, aber der Herr ist immer für dich. Er will dir helfen, frei zu werden. Und da, wo du es allein nicht schaffst, frag ihn um Hilfe. Bitte ihn um Hilfe. Es gibt Dinge, die schaffen wir alleine nicht. Aber er wartet darauf, dass du dich entscheidest, ich will frei werden. Hilf mir, Herr! Hilf mir, Herr! Egal, wie du es machst, mach mich frei. Er will dich nicht gefangen. Er möchte dich frei haben, dass du dein Leben genießen kannst, dass du nicht Dinge verstecken musst, dass du nicht Dinge heimlich machen musst zum Fenster raus oder anderes, was keiner sieht. Jesus ist immer da. Er sieht alles. Und er möchte, dass du im Licht leben kannst, ohne Angst. Hoffentlich sieht das, wenn das einer wüsste von mir. Und bei mir als Pastorentochter, da lebst du noch viel mehr im Schaufenster. Und Gott möchte aber, dass wir echt und frei sein können, dass die Menschen wirklich Jesus in uns sehen können. Dazu möchte er uns helfen und dazu möchte er dir helfen. Dass von innen und von außen Gottes Geist anfangen darf, uns zu verändern. In unserem Wollen, in unserem Fühlen, in unserem Denken. Das heißt, unseren Entscheidungen, dass wir plötzlich auch andere Dinge entscheiden. Bei mir hat sich, wo ich Jesus mein Herz gegeben habe, der ganze Freundeskreis verändert. Ich habe mich entscheiden müssen gegen Freundinnen, die mich mitgenommen haben in die Disco. Und habe dann gesagt, sorry, aber ich mache das jetzt nicht mehr. War meine Situation. Wie das bei dir aussieht, weiß ich nicht. Ist mein Zeugnis. Ich musste mich gegen Freunde entscheiden, die mich mitgenommen haben an Orte, die nicht gut waren für mich. Ich muss mich gegen Filme entscheiden, die mich in sexuelle Verführung gezogen haben. Oh, da habe ich plötzlich Sehnsucht nach Dingen bekommen, die nicht gut waren für mich. Ich musste mich gegen Musik entscheiden, die Texte hatte, die nicht Jesus verherrlicht haben, sondern die Finsternis. In der Disco, wo wir damals waren, war AC/DC so ein großer Renner. Hellspells, sowas. Geht gar nicht, wenn Jesus in dir wohnt. Das sind zwei Welten. Und du gehörst jetzt zum Licht und nicht mehr zu Hellspells. Solche Dinge hat der Herr mir gezeigt. War ein Prozess, aber es lohnt sich, immer mehr Dunkelheit loszulassen und immer mehr zu sagen, Herr, Schritt für Schritt, zeig mir die Dinge, die du verändern möchtest. Das heißt, diese Veränderung kommt vom Geist, geht in die Seele, Wollen, Fühlen, Verstand und dann auch in den Körper hinein. Meine Lunge hat mir gedankt, dass ich aufgehört habe zu rauchen. Wir lesen weiter im Römer 8, ab Vers 15. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, jetzt kommt's, Abba. Weißt du, was Abba heißt? Abba ist Papa. Irgendwo habe ich Papa gehört. Genau. Papi. Papi, Daddy, Abba, Papa. Was auch immer für ein Kosewort du benutzt für deinen Vater. Dieses Kosewort darfst du für Gott benutzen. Den Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alle Macht hat, zu dem darfst du Papi sagen. Oder Daddy, je nachdem, wie du deinen Papa nennst. Das war eine Revolution damals für die Menschen. Aber, lieber Vater, wir waren in Israel, wir haben mit einem Rabbiner Schabbat feiern dürfen. Und alle Kinder haben den Abba genannt. Und wir haben, das Wort wurde lebendig für uns. Wir haben gehört, das ist ein lebendiges Wort in Israel. Aber, Papi, wunderbar, wir dürfen unseren allmächtigen Gott Abba nennen. Vers 16. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Hier möchte ich einen weiteren Punkt machen. Was bedeutet es, als Kind Gottes zu leben oder ein Kind Gottes zu sein? Das erste ist, du wirst verändert vom Geist Gottes. Das zweite ist, du wirst befreit vom Geist der Angst. Im Alten Testament haben die Leute unter dieser Glocke der Angst gelebt. Immer, ich mache was falsch. Ich muss jetzt eine Taube schlachten, weil ich ein Wort gesagt habe. Ich habe nochmal nachgelesen heute im 3. Mose, in den Kapiteln 4 bis 7 kannst du lesen, für was alles ein Sündopfer gebracht werden musste. Da sind so Herzensdinge drin, wie du sagst was Abschätziges über deinen Nachbarn. Du wurdest sofort sündig. Also ganz, die Menschen waren sich dessen bewusst, dass sie nicht fähig waren, schuldlos zu leben. Dazu war ja auch das Gesetz gegeben, um das den Menschen klar zu machen. Und dann die große Befreiung in Jesus. Aber es gibt nicht nur diese Angst, die viele Menschen, in der Schweiz sagt man, es gibt dieses Gottesbild vom Blumenhäferli Gott. Hat das schon jemand gehört? Gott steht oben am Fenster und guckt, was du falsch machst. Und wenn du was falsch machst, nimmt er den Blumentopf, das Blumenhäferli, und schmeißt es dir auf den Kopf und sagt, das war nicht gut. So ist Gott nicht. Gott zeigt dir ganz liebevoll in deinem Herzen, wenn du was falsch machst. Dafür ist der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist ist so sanft wie eine Taube. Er kommt nicht mit dem Blumentopf oder mit dem Hammer und schlägt dir das über den Kopf. Er sagt, ey Barbie, gerade hast du in meinem Fall, bist du viel zu schnell gefahren. Sei der Obrigkeit untertan, gilt auch fürs Autofahren. Das war mein großes Ding die letzten Jahre. Und dann kamen so teure Fotos immer. Und dann habe ich noch das Geld, das Gott uns geschenkt hat, ausgeben müssen für diese Sachen. Und bis ich in die Buße gegangen bin, habe ich gesagt, Herr, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. 50 ist 50 und nicht 60 und nicht mehr. Hilf mir, Herr. Solche Dinge, ne? Ganz sanft. wenn das Foto kam, dann habe ich gesagt, so, jetzt muss sich was ändern. So ist Gott. Er schlägt dich nicht mit seinem Hammer über den Kopf. Er liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Aber er möchte das Beste für dich. Und das Beste ist oft nicht immer das, was wir wollen. Ich fahre gerne schnell, aber es ist nicht immer gut. Das Gut hat mir nur ein Fiat Panda gegeben, da bin ich geschützt. Vor vielen teuren Fotos. Er will uns frei machen vor diesem Gottesbild der Angst. Ich weiß nicht, wie du auferzogen wurdest im Glauben, aber viele Menschen haben diese Angst vor Gott, wie im Alten Testament, wenn ich was falsch mache. Dann aber, darum muss ich mich verstecken mit den Dingen, die ich noch nicht richtig mache. Nein, so ist Gott nicht. Er möchte dich frei machen von dieser Angst. Und auch vor der Angst überhaupt, auch im Alltag. Weißt du, der Geist der Angst widersteht dem Geist Gottes. Angst ist Glauben in das, was der Teufel tun kann. Und Glauben an Christus ist Glauben an das, was Gott tun kann. Und manchmal, ich hatte eine Zeit Angst beim Autofahren. Und das hatte einen Grund. Ich war in der Schweiz unterwegs und da bin ich durch einen Tunnel gefahren. Ich weiß noch genau, welcher Autobahn das war. Und ein Auto vor mir ist plötzlich angehalten. Ich weiß nicht, ob der irgendeinen Defekt hatte. Es war kein Rotlicht hinten, nichts. Ich war plötzlich mit meinem Auto fast auf den drauf, konnte auf die Pannenstreifen ausweichen, sonst wäre ich voll im Tunnel in den Rhein gerast. Und Gott sei Dank gab es da einen Pannenstreifen. Und mein Herz, langsam ging es besser, Tunnel fertig, raus aus dem Tunnel, nächster Tunnel, ohne Pannenstreifen. Und da habe ich meine erste Panikattacke bekommen. Ich habe eine Panikattacke. Ich habe gedacht, ich komme nicht mehr aus diesem Tunnel raus, weil ich habe immer gedacht, wenn der vor mir steht, wo soll ich hin? Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, ich komme gar nicht mehr bis ans Ende des Tunnels. Ich wusste nicht, was Angst und Panik ist. Und da habe ich eine Panikattacke gekriegt. Ich bin Krankenschwester, habe in der Psychosomatik gearbeitet, habe mit Menschen zu tun gehabt, die Panikattacken hatten. Da wusste ich jetzt, wie die sich fühlen. Das war furchtbar. Ich habe geschwitzt und gefroren. Gleichzeitig habe ich das Fenster runtergemacht, habe hinten zum Dammbrunnen meiner Tochter gesagt, betet, 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 dass wir aus diesem Tunnel rauskommen. Und danach konnte ich anhalten und wusste, was Angst ist, die zur Panik wird. Das kannte ich vorher nicht. Und dann hat mich der Herr, das ging lange, bis ich wirklich angstfrei durch Tunnels fahren konnte, aber der Herr hat mich dadurch in die Schule genommen und hat gesagt, ey, ich habe dir nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern, wer weiß das? Der Geist der Liebe und der Besonnenheit, je nach Übersetzung. Ich habe dir nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Liebe, der Besonnenheit. Angst kommt nicht von mir. Und dann habe ich gelernt, was soll ich denn machen? Dann sagt der Herr, lerne Psalm 27, die Verse 1 und 2 auswendig. Da steht, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem soll mir grauen? Und dann habe ich das auswendig gelernt. Und wenn ich in der Schweiz in einen Tunnel reingefahren bin, habe ich immer geguckt, wie lang ist der? Ist der gleich lang wie der, wo das passiert ist? Oder länger? Oder weniger lang? Und dann habe ich gemerkt, nein, ich muss anders denken. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und ich habe angefangen, im Autofahren kannst du keine Bibel lesen. Du musst das im Kopf und im Herz haben. Habe das angefangen, laut zu deklarieren. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Auch hier im Tunnel bin ich sicher. Ich werde mich nicht fürchten. Geist der Angst, verschwinde von mir. Ich habe gelernt, meine Autorität zu nehmen. Der Herr hat diese Situation benutzt, um mich was Wichtiges zu lehren, dass ich nämlich kein Opfer bin der Angst, sondern dass ich Sieger bin in Jesus. Und der hat diese Situation benutzt, um mich in den geistlichen Kampf zu führen und zu sagen, Barbie, deine Waffe ist genau hier, unter deiner Nase, wenn du Gottes Wort aussprichst. Und das will ich dir sagen heute Morgen. Lass dich nicht von Angst jagen. Angst gehört nicht zu dir. Angst gehört nicht zu dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Lerne das Wort Gottes und dann sprich's laut aus im Glauben und nimm Autorität über den Geist der Angst. Schick ihn weg. Und so habe ich gelernt, durch Staus zu fahren, durch Tunnels zu fahren, ohne Angst. Und dann sagt Silke vor 3 Tagen, lass uns auf den Stephansdom rauflaufen. Und sie hat gesagt, 343 Treppenstufen. Und wir sind angefangen und ich habe gedacht, es ist so, wie wenn ich in so einem Tunnel, je höher ich gehe, je weniger komme ich da wieder runter. Und das hat plötzlich angefangen bei mir. Und ich habe gesagt, in Jesu Namen, du kommst nicht zurück. Du weißt, dass du besiegt bist. Du hast kein Recht, mich jetzt hier anzugreifen und mir diese schöne Zeit zu verderben. Und wir sind hoch zum Stephansdom. Und es war schön und plötzlich oben habe ich gedacht, aber du musst wieder alles runter, schaffst du das? Habe ich gesagt, in Jesu Namen, verschwinde! Also es war ein Kampf für mich, dieser Stephansdom. Ich habe das meinem Mann nicht gesagt und der Silke nicht gesagt. Ist heute mein Zeugnis für dich, es hat wieder funktioniert. Wenn Angst ein Problem ist für dich, der Herr ist gestorben, um dir Sieg zu geben über den Geist der Angst, über den Geist der Lüge, was auch immer du kämpfst, über den Geist von unreinen Gedanken und Dingen, die dich wegziehen wollen von Jesus. Benutze dein Wort als Waffe, es ist dein zweischneidiges Schwert. Und ich habe mir zu Hause wie eine geistliche Apotheke gemacht. Ich habe gesagt, gegen Menschenfurcht, und dann habe ich Bibelstellen gesucht. Lebe nicht Gott, tue, was immer du tust, nicht Menschen zu gefallen, sondern Gott zu gefallen, steht im Kolosser zum Beispiel. Ich habe eine ganze Apotheke gebraucht gegen Menschenfurcht, gegen Angst, gegen es waren viele Dinge, ich habe jetzt keine weiteren Beispiele gerade so schnell, aber das kannst du machen, weil das Wort Gottes hat eine Ermutigung für dich, für verschiedenste Dinge, mit denen du kämpfst. Für Vergebung, Unversöhnlichkeit. Wenn mich jemand verletzt hat, wie kann ich meinen Feind lieben? Wie kann ich vergeben? Wie kann ich nicht böse über ihn sprechen? Wie spreche ich Segen aus anstatt Fluch? Solche Dinge habe ich mir in einer geistlichen Apotheke gemacht. Empfehle ich dir, je nachdem, mit was du zu kämpfen hast. Jeder hat seine eigenen Kämpfe. Dass du dann dafür Gottes Wort hast, dass du aussprechen und dagegen halten kannst. Das Dritte, was dieser Vers sagt, und damit möchte ich schließen, ich habe eigentlich noch einen, aber wir sind zeitlich schon ein bisschen fortgeschritten. Dass der Herr auch, das stand im vorigen Vers, dass der Herr auch unseren Körper erneuert. Mal gucken, ob das hier ist. Nee, das war davor. Jesus ist auch gestorben für deine Rettung, damit sich dein Leben so verändern kann, wie es Gott gefällt, dass du lernst, im Sieg zu leben, deine Autorität als Kind Gottes einzusetzen, das Wort Gottes als deine Waffe zu benutzen. Und Gott, der Herr Jesus, ist auch gestorben, dass wir Heilung empfangen dürfen. Er hat auch unseren Körper erlöst am Kreuz von Golgatha. Und wir dürfen auch im Glauben für Heilung beten. Wenn du Dinge hast, wo du Schmerzen oder Krankheit hast, die dich einschränken, wo du merkst, da brauche ich Heilung für, das ist mehr als nur mal eben, habe schlecht geschlafen, mit dem falschen Bein aufgestanden, sondern das ist etwas, was immer wieder kommt oder das bleibend ist, da dürfen wir auch als Kinder Gottes für Heilung beten. Weil diese Erneuerung aus dem Geist, unserer Seele, unseren Willen, unseren Verstand, aber auch unseren Körper mit einschließt. Dazu habe ich ein letztes Beispiel und damit möchte ich schließen. Wir waren zu Besuch bei einer Familie, einer nepalesischen Familie im Raum Leonberg, im Raum Stuttgart. Und am Tag unserer Heimfahrt war ich im Bad, wollte mich anziehen, bück mich vornüber, komme hoch und denke, oh, hat das jemand schon mal gehabt? So, oh. Du kommst hoch und du kannst nichts mehr. Alles ist blockiert. Man sagt im Volksmund, die Hexe hat mich geschossen. Ne? Hexenschuss. Also es war furchtbar. Ich konnte mich irgendwie anziehen, aber nur so und nur ganz langsam. Und dann musste ich ins Auto steigen, ging auch nur so und auch nur ganz langsam. Und dann musste ich 5 Stunden nach Hause fahren und wir hatten viel Stau. Also aus 5 Stunden wurden 7 Stunden. Wir kamen irgendwie nach Hause, aber es war furchtbar. Es hat so geschmerzt. Ich konnte mich fast nicht mehr bewegen. Und dann zu Hause zum Arzt, Diagnose Bandscheibenvorfall hier unten, Bandscheibenvorwölbung weiter oben. Und dann bekam ich eine Therapie verschrieben und hätte Spritze bekommen können, wollte ich nicht. Auf jeden Fall war alles blockiert und es war schlimm. Und in der Zeit waren wir in einen Gottesdienst eingeladen, in der Stadtmission, wo wir damals als Missionare mitgearbeitet haben. Und jemand hat mir gesagt, da ist der Gastprediger vorne und da ist noch sein Freund mitgekommen. Und dieser Freund betet für Heilung. Und der ist hier im Kinderraum da unten. Er hat Heilung, oh, das wäre nicht schlecht. Und dann bin ich da runtergegangen. Und dann, wo ich kam, war eine riesen Warteschlange. Und vor uns waren viele Menschen aus Rumänien und die hatten wirklich also auch so einen feurigen Glauben. Man hat gesehen, wow, die stehen mit glänzenden Augen da und die erwarten wirklich, jetzt passiert was. Da habe ich gedacht, wow. Und da wurde vor meinen Augen ein kleiner Junge von Blindheit geheilt. Und dann habe ich gesagt, wow, okay, was im Wort steht, ist heute noch, ne? Der Gott macht hier gerade was und so. Ich bin da hingekommen und der Mann war ein deutscher Mann, ein deutscher Pastor, also Leiter einer deutschen Gemeinde. Und der hat das so erklärt. Der hat dir gesagt, stell dir vor, du hast dein Auto geparkt bei dir zu Hause. Und dann fährst du in die Gemeinde und parkst es vor der Gemeinde. Kann dein Auto gleichzeitig an 2 Orten sein? Ich sage, nö, entweder steht es bei mir zu Hause oder an der Gemeinde. Und dann sagt er, so ist es mit deiner Krankheit. Entweder ist sie bei dir zu Hause oder am Kreuz. Und du musst dich jetzt entscheiden, wo du das haben willst. Wenn du das loswerden willst, dann sag im Glauben, ich gebe jetzt meine Schmerzen ans Kreuz, wo Jesus sie getragen hat. Mit Glauben. Und dann bete ich für dich. Das war komplett neu für mich, aber es war so bildlich dargestellt, dass ich mir das vorstellen konnte. Und dann habe ich das gewagt. Habe ich gesagt, okay, ich lege jetzt diese Situation in mein Kreuz, an dein Kreuz, Herr Jesus. Und ich glaube, dass du dafür gestorben bist. Wieder dieses für mich persönlich. Ja? So wie bei Jesus hat meine Sünden vergeben, so hat Jesus auch meine Gebrechen geheilt. Und habe das im Glauben wirklich gewagt. Der betet für meinen Rücken, stell dir vor, was passiert ist. Ja, ich kann alles machen. Ne? Alles. Halleluja, das ist Jesus. Und darum, ich ermutige dich, dieses Wort ist lebendig und unser Gott ist auferstanden. Und er hat die Macht auch zu heilen, auch heute. Voraussetzung, ich glaube das. Ich gehe im Glauben und ich bin bereit, ihm das zuzutrauen. Ich bin bereit, meine Schmerzen ihm zu geben ans Kreuz. Amen. Ich würde gerne noch beten. Darf ich? Papa, ich danke dir so sehr, dass wir vor dir stehen dürfen als deine Kinder und dass wir Papa zu dir sagen dürfen, Daddy, lieber Papa, oh, du bist so ein guter Vater. Wir lieben dich, Herr, von ganzem Herzen. Und wir freuen uns so sehr, dass du Jesus geschickt hast, dein geliebtes Kind. Alle, die Eltern sind, können sich gar nicht vorstellen, wie man ein Kind in den Tod schicken kann, was das mit dem Herzen des Vaters macht. Du hast das gemacht für uns, Papa, wir danken dir so sehr. Herr Jesus, wir preisen dich, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du nicht im Garten Gethsemane aufgegeben hast, dass du deine Angst überwunden hast, du hast Blut geschwitzt vor Angst. Aber du bist gehorsam geblieben und bist ans Kreuz gegangen für jeden von uns, Herr. Und du hast uns ewiges Leben teuer erkauft. Du hast diesen Tod für uns gelitten, den wir hätten leiden sollen. Damit ist unsere Schuld vergeben. Damit ist unser Leib auch erlöst, Herr. Dein Leib wurde zerbrochen, damit unser Leib geheilt sein kann, auch in deinen Wunden, Herr. wir nehmen das heute Morgen in Anspruch und wir glauben, dass das, was du getan hast, reicht für alles, was es zu heilen, zu verändern, zu befreien, zu erlösen gibt in unserem Leben. Danke dafür, Herr Jesus. Ich bete, dass du jetzt wirkst in jedem Herzen, Heiliger Geist, und dass du die Dinge groß machst, dass wir das mitnehmen nach Hause, was jeder Einzelne von uns heute braucht. Das, was du für uns hast. Danke dafür, Papa. Danke dafür, Herr.